Der Jakobusbrief ist ein Brief, über den kann man eigentlich gar nicht predigen. Nicht, weil die Themen nicht herausfordernd wären, sie sind herausfordernd. Nicht, weil die Sprache manchmal ein bisschen hart und kantig ist, das ist sie auch. Nicht, weil der Jakobus irgendeine Werksgerechtigkeit wird predigen, die man da nicht vertreten kann, das ist nicht der Fall. Das Problem ist es anders. Das Problem ist, dass man den Jakobusbrief in zwei Wörter zusammenfassen könnte. Genug predigt. Genug predigt. Der Jakobus wird von der Theorie, vom Predigen in die Praxis gehen, vom Gottesdienst in den Alltag, vom Glauben zu den Werken. Genug predigt, genug geredet, genug gesungen, genug gesegnet, sogar genug geglaubt. Wie geht es jetzt weiter? Das ist das, was den Jakobus interessiert. Wie wird aus dem Reden, aus dem Singen, aus dem Segnen, aus dem Beten, aus dem Predigen, was passiert jetzt? Wie wird der Glaube praktisch? Und was hat es mit dem Leben zu tun? Das sind die Fragen, die der Jakobus behandelt. Und das ist jetzt ein bisschen heikel, wenn man hinter Kanzel steht und bis im Juni 6 Gottesdienste lang über den Jakobus predigt. Das ist nicht so einfach. Das ist eigentlich ein bisschen so, wie wenn du in der Kochschule, gewisse von euch müssen sich jetzt lang zurückerinnern, wenn du in der Kochschule ein Rezept überkommst und da ist der Auftrag, um, sagen wir, einen Herdöpfelgratin zu kochen oder zu backen oder zu garen oder wie man dem sagt. Und du leist das so an und stattdessen, statt zu machen, fängst du aber an, jetzt darüber zu predigen. Sprich, du tauchst ganz tief ein in irgendein Rezept, Theorie, irgendwelche ernährungswissenschaftliche Feinheiten, du zählst sämtliche Zahlen zusammen, die da in diesem Rezept vorkommen, du schaust, ob es irgendwelche Schreibfehler hat, Auffälligkeiten, du zählst alle Buchstaben zusammen und schaust, welche wie oft vorkommt. Das heisst, du machst etwas mit dem Text, aber nicht das, was da steht. Und für uns in der Gottesdienstserie könnte das heissen, wir predigen 6 Mal über den Jakobusbrief, wir vergleichen ihn stundenlang mit dem Paulus, wir überlegen uns ganz lange, ob jetzt quasi der Glaube oder die Werk oder Glaube und Werk oder beides. Wir reden 4 Gottesdienste über Selbstgerechtigkeit und belohnen es dann dabei und gehen wie zufrieden aus dem Gottesdienst raus und sagen, sehr interessant gewesen. Haben wir wieder etwas gelernt. Ist wieder ganz gut gewesen. Ich glaube, wenn wir das machen würden, würden wir einem Text und speziell einem Jakobusbrieftext würden wir wie nicht gerecht werden. Versetz dich mal zurück in die Kochschule. Ich habe, damit das etwas einfacher geht, etwas mitgebracht. Das ist mein original alter Tipptopf. Steht noch David drauf. Ich weiß nicht genau, was die Post-its da, wo die anführen. Auf jeden Fall, stell dir vor, bei uns war das so, Kochlehrerin sagt, Seite 254, alle aufschlagen. Der Herdöpfelgratin. Und dann, was erwartet sie denn von dir, dass du machst? Sie erwartet schon, dass du das Buch brauchst, aber sie erwartet eigentlich von dir, dass du so neben dich anleihst, auf die Kochablage und dass du dann Herdöpfel schälst, Herdöpfel schneidest, schön aufschichtest und dann Milch und Rahm drüber gießest, damit schön alles bedeckt ist, wenn du willst, noch ein bisschen Knoblauch. Und dann 40 bis 50 Minuten in vorgeheizten Ofen, 180 Grad unterste Rille, mit Käse überbacken und dann servieren. Das ist das, was heute passieren sollte. Das heisst, du brauchst das Buch schon, aber du brauchst es nicht, um quasi die Buchstaben zu bestaunen oder die Bilder, die es da sogar hat, auf dem Papier, sondern zum tun, was draufsteht. Und das müssen wir in dieser Serie im Kopf behalten, damit wir dem Text überhaupt gerecht werden, damit wir überhaupt einen sinnvollen Zugang zu dem Jakobusbrief überkommen. Eigentlich müssen wir uns immer, wenn jemand da vorne steht und über den Jakobus predigt oder über den Brief predigt, noch so ein bisschen hinten links den Jakobus vor Augen halten, wo hinten dran steht und immer wieder mal ein Prediger, eine Predigerin auf die Schulter klopft und sagt, genug predigt. Wie wird es jetzt praktisch? Wie geht es jetzt weiter? Gut, also das war jetzt die Einleitung zu meiner Predigt. Jetzt kommt aber trotzdem eine Predigt. Wir gehen dem Text Vers für Vers noch bis etwa in die Mitte. Vers 14. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Das ist eine sehr interessante Frage, die da im Raum steht. Kann der Glaube als solche retten? Und spätestens seit Martin Luther und der Reformation würden wir die Frage ganz klar mit Ja beantworten. Ja, natürlich rettet der Glaube allein. Wir wissen vielleicht sogar sola fide, der Glaube allein, der rettet. Das ist doch das, was der Paulus sagt. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Also doch ein Widerspruch zwischen dem Jakobus und dem Paulus? Nein. Der Jakobus redet nicht darüber, wie man gerettet wird. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht, er redet nicht darüber, was es braucht, um gerettet zu werden. Über das redet der Paulus. Der Paulus führt zum Kreuz hin, zur Errettung hin, und der Jakobus führt vom Kreuz weiter und überlegt sich, wie es nachher weitergeht. Ihn interessiert das Leben als Christ. Da kommst du also zum Glauben an Jesus und du lässt dich vielleicht taufen, so wie unsere drei Täuflinge vor 2 Wochen, und du startest in ein Leben mit Gott. In dem Moment ist einzig und allein entscheidend der Glaube. Ich glaube, da stimmt jeder neutestamentliche Autor damit überein. Und das ist Glaube nicht aus eigenem Werk, nicht aus eigener Vorleistung, sondern da wird etwas in dich hineingelegt, in dich hineingepflanzt. Der Glaube, das Vertrauen auf Jesus, ist wie ein Samenkorn, wo in die Erde von deinem Herz hineingelegt wird und dann wächst. Es ist keine fromme Vorleistung, es ist nicht Vorarbeit, es ist nicht deine Frömmigkeit und es ist auch nicht Werksgerechtigkeit, sondern es ist ein Geschenk von unserem Gott. Er hat es gemacht, dass du zum Glauben reingekommen bist. Er hat dich zu sich gezogen, aus lauter Güte. Jesus hat dich zum Vater gezogen. Jesus hat dir den Vater offenbart. Sonst hättest du Gott den Vater, Gott selber nie erkannt. Also der Glaube allein ist entscheidend und sogar der ist geschenkt. Aber der Glaube, der ist lebendig, der ist wachstümlich, der lebt und der entwickelt sich. Aus dem Glauben wächst etwas raus. Der liegt nicht einfach in der Erde für sich allein, sondern da passiert etwas. Und was ich darauf raus will, ist, das Wachsen ist nicht etwas Fremdes, ist nicht etwas Extra, ist nicht etwas Zusätzliches, wo für den Glauben unnatürlich wäre, sondern es ist etwas, wo ganz natürlich aus dem Glauben wächst. Zum Glauben müssen jetzt nicht noch die Werke dazukommen als etwas Zweites, als etwas Zwanghaftes, so als müssten wir jetzt unsere Rettung doch noch durch eigene Kraft am Laufen behalten, sondern es wächst aus einem lebendigen Glauben raus. Und in dem Sinn kann der Jakobus sagen, dass der Glaube als solcher nicht retten kann. Weil er nicht für sich allein bleiben kann. Wir kommen später nochmal darauf zurück. Aber der Text geht weiter mit einem Beispiel. Für den Jakobus war das jetzt genug Theorie gewesen. Jetzt kommt ein Beispiel und jetzt müssen wir das erste Mal den Sprung schaffen in die Anwendung. Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen. Und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Lasst uns das mal ganz konkret vorstellen. Der Gottesdienst ist fertig, um 11:30 Uhr, Kirchenkaffee fängt an und du triffst jemanden, einen Bruder oder eine Schwester heisst es da, also jemanden aus der Gemeinde, jemanden, den du regelmässig siehst. Und ihr kommt nach dem Gottesdienst bei einem Kaffee ins Gespräch und er oder sie vertraut dir ganz eine schwierige Situation an und erzählt, wir wissen nicht mehr ein und aus. Da kommt ein finanzieller Engpass auf uns zu, wo wir nicht wissen, wie wir den bewältigen. Und eigentlich schämen wir uns, um darüber zu reden, in dieser reichen Schweiz, wo es ja allen eigentlich gut geht. Aber jetzt, wo es wärmer wird, müssen wir für unsere Kinder Sommerkleider kaufen und wir wissen nicht, mit welchem Geld. Und ja, vor 10 Tagen, am 25. April, war Zahltag, aber das Geld haben wir noch gebraucht, um die Mahnungen zu zahlen vom Februar und vom März. Und bis zum 25. Mai ist einfach nicht genug Geld da. Und zu allem anderen hat in 2 Wochen unsere Tochter Geburtstag und wir wissen nicht, was wir ihr schenken können. Wir wissen, wie es einfach für den Alltag fast schon nicht langt. Und dann zu dieser Person zu sagen, alles Gute. Oder wie es im Text wörtlich heisst, geh im Frieden. Oder wie wir manchmal sagen, hey, ich habe wirklich Glauben für dich, dass das gut kommt. Gott ist mit dir. Hoffentlich bekommen wir gute Kleider, hoffentlich werden wir satt. Das ist zwar ein Segen, aber es ist ein zynischer Segen. Es ist zwar ein Friedensgruß, aber es ist ein zynischer Friedensgruß. Es ist zwar fromme, gläubige Rede, aber in dem Moment braucht es gar nicht fromme Rede, sondern es ist genug gesagt worden, es ist genug gesegnet worden. Was es jetzt braucht, sind Segenswerke, Glaubenswerke. Jedes Segenswort, jedes Segensfriedensgruß, wo wir für sich allein stehen, wäre völlig fehl am Platz. Und was es jetzt braucht in dieser Situation, ist nicht immer der Griff zum grossen Portemonnaie und all sein Geld dieser Person schenken. Es kann auch etwas Kleines sein. Hey, ich backe deiner Tochter einen Kuchen. Oder ich gebe ihr ein Geschenk. Was hat sie besonders gern? Oder wir haben von unseren Kindern noch ganz viele Kleider bei uns im Estrich oben. Da muss irgendetwas für euch dabei sein. Komm, ich gehe gerade heute schauen. Und es muss nicht immer das grosse Geld sein. Und du musst auch nicht das Problem lösen von allen Menschen aus der Gemeinde oder von allen Menschen, die du begegnest. Aber vielleicht ist es auch mal die finanzielle Unterstützung. Zu sagen, hey, eigentlich verdienen wir jeden Monat ein paar hundert Franken mehr, wie wir brauchen. Wie wäre es, wenn wir euch für die nächsten paar Monate, 4 bis 6 Monate, ein paar hundert Franken geben würden? Könnt ihr das annehmen? So etwas ist doch nicht Werksgerechtigkeit. Das ist doch nicht Gesetzlichkeit. Das ist doch einfach ein Gottesdienst, der nicht aufgehört hat mit dem Segen, sondern der weitergegangen ist in Kirchenkaffee, weitergegangen ist in den Alltag. Und so vieles von dem wird bei uns schon gelebt. Immer wieder bekommt man Sachen mit über und immer wieder wird es auch gelebt, ohne dass man es nachher umverzählt, ohne dass irgendjemand davon weiß. Aber schon so oft in unserer Gemeinde sind Menschen füreinander da und unterstützen einander. Aber die Werke sind nicht ein zusätzliches Konstrukt zum Glauben. Sie sind nicht eine Werksgerechtigkeit, sondern sie sind die logische Konsequenz vom Glauben. Es kommt etwas zusammen, das zusammengehört. Es ist ein stimmiges Ganzes. Vers 17. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Wie ein Samenkorn, wo nie keimt, wo einfach im Boden bleibt und wo nichts wächst, bei dem gehst du davon aus, dass es tot ist, dass es von irgendeinem Regenwurm gefressen worden ist oder von einem Vogel rausgepickt, dass es nicht mehr lebt. Genauso ist es mit dem Glauben. Ein Glauben, der nur in sich selber ein paar Dogmen, ein paar Worte für wahr hält, aber nichts gegen rauswirkt, ist tot. Er ist nicht schwach, er ist nicht unvollständig, er ist nicht einfach Mittelmass, er ist nicht einfach ein Herzensglaube und mein Glaube lebe ich für mich, sondern der Jakobus sagt, so ein Glaube ist tot. Und dann kommt ein Einwand, Vers 18. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Vielleicht hat der Jakobus den Einwand wirklich mal gehört. Ja, Jakobus, natürlich, es gibt doch solche Spezialisierungen im Reich Gottes. Die einen sind halt mehr so, mit dem Glauben, mit dem Herz und der andere oder die andere ist mehr die Macherin. Jemand hat einen grossen Glauben und andere haben starke Hände und starke Willenskraft. Und das trifft beim Jakobus ein bisschen einen sensiblen Punkt, wenn wir weiterlesen. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Ich hoffe, wir hören die Provokation, die in diesen Wort liegt. Der Jakobus zitiert da einen ganz wichtigen alttestamentlichen Text. Er selber als Israelit, als Jude, schreibt den Jakobusbrief wahrscheinlich vor allem an eine judenchristliche, eine messianisch-jüdische Leserschaft. Und er zitiert das Schema Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer, einzig. Das ist bis heute das Bekenntnis zu dem einzigen Gott von Israel, wo von Juden mehrmals täglich betet wird. Diesen Leser und Leserinnen ist Schema Israel nicht nur einfach ein Begriff gewesen, sondern es ist ihnen heilig gewesen, es ist ihnen wichtig gewesen. Und jetzt kommt der Jakobus, ein Mann, der das Schema Israel selber sicher geschätzt hat und geliebt hat, und sagt, du glaubst, dass Gott einer ist. Du glaubst, Schema Israel, schön und gut. Das glauben die Dämonen auch. Und sie zittern. Das Glaubensbekenntnis allein tut es nicht. Und jetzt wird es noch heißer, ab Vers 20. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Ich hoffe, ihr spürt, mit welcher Leidenschaft, dass der Jakobus die Ziele vielleicht mit zittriger Hand zu Papier bringt. Wenn er alles in die Waagschale wirft, sogar das heilige Glaubensbekenntnis und sagt, schön und gut, aber aus dem raus muss etwas wachsen. Und wenn er da, er ist ja härter der Grenze zur Beleidigung eigentlich. Das dürfen wir, so dürfen wir fast nicht reden in einem Gottesdienst, aber er wirft hier alles rein und ringt mit seinen Leserinnen und Lesern nicht um Werksgerechtigkeit, sondern um einen rechten, lebendigen Glauben. Da schreibt nicht ein Mann, der den Glauben nicht so wichtig findet und sagt, ja, Hauptsache das Werk, sondern ein Mann, der um den Glauben kämpft. Der kämpft nicht gegen den Glauben, sondern sehr leidenschaftlich für den lebendigen Glauben. Der Theologe Adolf Schlatter schreibt dazu, Jakobus redet nicht gegen, sondern für den Glauben. Nicht, weil der Glaube nutzlos ist, vielmehr gerade dazu, damit er nicht nutzlos sei. Ich lese das nochmal. Jakobus redet nicht gegen, sondern für den Glauben. Nicht, weil der Glaube nutzlos ist, vielmehr gerade dazu, damit er nicht nutzlos sei. Und jetzt lernen wir uns überlegen, wie dass wir das zusammenbringen können in unserem Alltag. Wie können wir Glauben und Werk zusammenbringen? Oft leiden wir ja unter dieser Spannung zwischen Sonntag und Alltag, zwischen Glauben und Werk, zwischen dem, was vielleicht da schön und heil ist und dem, was in der Schule oder in der Arbeit oder in der Familie oder wo immer stressig und unheil ist. Und darum lassen wir uns in der restlichen Zeit überlegen, wie so Brücken entstehen vom Glauben zu den Werk, von der Theorie zu der Praxis, von der Lehre zum Leben, vom Gottesdienst zum Alltag, damit wir eben ganz Christ sind, damit das wie nahtlos zusammengehört. Ich schlage drei Brücken vor, die wir bauen können. Die Brücken sind alle ein bisschen ähnlich, sie laufen auf etwas Ähnliches raus. Erstens, baue eine Brücke zwischen Lehre und Leben. Baue eine Brücke zwischen Lehre und Leben. Gott gibt sein Wort nicht, damit wir es einfach nur lesen und studieren, sondern damit wir es tun. Eben wie damals in der Kochschule, du ein Rezept überkommst, damit du es auch tust. Im Jakobus 1, Vers 22 und folgende beschreibt Paulus den Zusammenhang zwischen Lehre und Leben mit den folgenden Worten. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Die beste Art zum Gottes Wort studieren ist, indem es tut. Dann ist es nicht nur ein Spiegelbild, nicht nur ein Gegenüber, wo man anschaut, sondern dann lebt man es, dann verinnerlicht man es. Du kannst eine Brücke bauen zwischen Lehre und Leben, indem du die Bibel mit einer neuen Brille liest. Nicht nur mit der Frage, welche interessante Theorie, welche interessante Worte hast du heute für mich parat, auch nicht nur mit der Frage, was kann ich heute wieder lernen über Gott, sondern auch mit der Frage, was möchtest du heute von mir? Was sollen wir heute machen? Wie setzen wir das gemeinsam um? Was soll ich heute kochen? Was ist das Rezept? Was soll ich tun? Und natürlich ist die ganze Theorie und die ganze Theologie ist auch gut und wichtig. Ich meine, ich muss das betonen, wenn mein verehrter Theologieprofessor in der ersten Reihe sitzt. Das komme ich nachher dran. Aber eine Theologie, die nur für sich bleibt, die nie mündet in Lobpreis, die nie mündet in die Praxis oder nie mündet in eine tiefere Beziehung zu Gott, bleibt am Schluss in sich selber, bleibt leer und fruchtlos. Also erste Brücke, liest die Bibel als ein Rezeptbuch, als ein Ratgeber, als ein Praxisbuch. Du sollst Gottes Gebot nicht einfach hören, besingen, im Griechischen und im Hebräischen besprechen. Du sollst sie nicht einfach auslegen und diskutieren, sondern tun. Zweitens, baue eine Brücke zwischen Gottesdienst und Alltag. Baue eine Brücke zwischen Gottesdienst und Alltag. Der Gottesdienst steht nicht für sich. Er ist nicht ein isoliertes Ereignis, sondern er steht in enger Verbindung mit dem Alltag. Und der geschätzte Theologieprofessor, den ich vorher erwähnt habe, der bringt ein gutes Bild in einem Buch, das er geschrieben hat. Er redet immer über dich in der dritten Person. Und zwar das Bild von einem Sirup. Skiropo, da, Sirup. Der Gottesdienst als ein Sirup. Als ein Konzentrat vom christlichen Leben, das sich dann in den Alltag hinein verflüssigt. Nicht verwässert, aber verflüssigt. Wo wie noch mehr Gestalt annimmt. Im Gottesdienst gibt es vor allem eigentlich ein bisschen, aber vor allem ein bisschen zu wenig. Es gibt nicht genug Lehre, es gibt nicht genug Worship, es gibt nicht genug Gebet, es gibt nicht genug Segen, es gibt auch nicht genug Gemeinschaft. Es gibt vor allem ein bisschen. Und das ist auch gut so, weil das, was da ist an Gebet und Bekenntnis, an Lehre, an Lobpreis, an Segen, das bleibt nicht für sich, sondern es soll nahtlos weitergehen in Kirchenkaffee, an Sonntagsmittag und in die Arbeitswoche. Und eine gute Möglichkeit, um den Sirup vom Gottesdienst zu verflüssigen in den Alltag hinein, sind Kleingruppen oder ähnliche Gefäße. Merke, Gefäß passt sehr gut zum Thema Sirup. Weil eine Predigt von, ich habe nicht gezählt, aber vielleicht 120 Leuten oder ein bisschen mehr, kann gar nicht auf jede Lebenssituation im Einzelnen eingehen. Ist gar nicht möglich, weil wenn es zu detailliert wird, dann fühlen sich die anderen 100 oder so gar nicht mehr angesprochen. Das heisst, du brauchst Gefäße, wo du den Sirup kannst verdünnen kannst. Eine geistliche Familie, das kann eine klassische Kleingruppe sein, ein Hauskreis, das kann eine Zweierschaft sein oder eine gute Freundschaft, eine Jüngerschaftsbeziehung, eine Ehe. Irgendein Ort, wo ihr die Sachen vertiefen könnt und überlegen könnt, was ist jetzt der nächste Schritt in den Alltag, in die Anwendung. Da dürft ihr euch sehr gerne unsere Vertiefungsfragen zur Hilfe nehmen, die wir Woche für Woche in WhatsApp-Chat stellen. Ihr könnt darüber austauschen und so die Predigt vertiefen, aber nicht im Sinn von noch tiefer und noch tiefer, sondern eigentlich, wie geht es jetzt weiter, wie geht es jetzt in den Alltag, wo sind wir vielleicht selber herausgefordert und wie könnte es weitergehen. Ich glaube, dem Graben, wo wir manchmal spüren zwischen Gottesdienst und Alltag, zwischen Leben und Lehre, liegt noch etwas Tieferes zugrund. Etwas, was vielleicht mehr in unseren Köpfen oder in unseren Herzen abgeht. Das ist der Graben zwischen Sakral und Profan. Und darum, drittens, baue Brücke zwischen Sakral und Profan. Baue Brücke zwischen Sakral und Profan. Jetzt gerade sind wir in einem Sakralraum, wie unser Gottesdienstraum auch heisst. Und es ist eine spezielle Sonntagsstimmung, wir sind schön angelegt und es ist eine gute, konzentrierte Atmosphäre, man könnte fast sagen, heilige Atmosphäre, und an dem ist gar nichts schlecht. Das ist gut. Die Momente sind gut, die Momente sind wertvoll. Also eine Brücke bauen zwischen Sakral und Profan heisst nicht, die sakralen Momente abzuschaffen, sondern sie zu verbinden mit dem ganz normale, mit dem ganz profanen Leben und die Brücke zu schaffen. Ich weiß noch gut, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber ich weiß noch gut, was passiert ist. Vor ein paar Jahren bin ich zum Jens mal in die Beratung gegangen und habe mal Hilfe gebraucht, mein Leben ein bisschen auszusortieren, weil ich gemerkt habe, da ist einerseits irgendwie das Predigen und das Lehren und für den Herr da sein und dann ist aber auch noch Familie und für mein Kind schauen und einfach für meine Familie da sein. Wie geht das irgendwie? Wie kann ich das balancieren? Die Frage, die ich damit gekommen bin, war eigentlich, wie kann ich sakral und profan so irgendwie balancieren und aufteilen, damit es geht, damit es am Schluss vom Tag oder am Schluss der Woche irgendwie aufgeht. Und ich weiß noch, wie wir geredet haben und wie der Jens dann zu mir gesagt hat, wenn du für deinen Sohn schaust, und wenn du mit deinem Sohn spielst, dann ist das in Gottes Augen heilig, heilig, heilig. Und ich weiß noch, ich bin dort gesessen, ich habe genickt, aber ich habe gedacht, Jens, jetzt übertreibst. Also so kann man das nicht sagen. Das ist jetzt irgendwie too much, das ist zu viel. Aber eigentlich ist das genau die Linie, die der Jakobus selber verfolgt. Der Jakobus schreibt im Jakobus 1, Vers 27 folgendes. echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. In der Luther-Übersetzung heißt es, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, besteht darin, dass man für Witwe und Waisen sorgt und sich nicht vom Schmutz dieser Welt beschmutzen lässt. Witwe und Waisen beistehen in ihrer Not, ist Gottesdienst. Vielleicht ist es profaner Gottesdienst. Vielleicht heisst es, in den Laden einkaufen und, oder eben Kind hüten und für sie schauen, was es denn auch genau heisst. Vielleicht ist es sogenannt profan, aber in Gottes Augen ist es rein und unbefleckt, sprich heilig. Und darum feiern wir als Christen nicht einmal in der Woche am Sonntagmorgen Gottesdienst, sondern unser Leben soll ein Gottesdienst sein. In unserem Leben sollen Lehr und Leben, Gottesdienst und Alltag, sakral und profan, Glaube und Werk zusammenkommen, weil sich aus dem ein stimmiges Ganzes entwickelt und ergibt, wo Gott daran Freude hat. Das war erst so die Einleitungspredigt. Und in den nächsten Wochen werden wir uns vertieft darüber Gedanken machen, was heisst das jetzt für unser Reden zum Beispiel? Was heisst das für unseren Umgang mit Geld? Da wird es dann noch viel konkreter. Die Predigt hört jetzt auf und der Gottesdienst hört in einer halben Stunde auf. Aber eigentlich hört der Gottesdienst nicht auf. Lass uns beten. Vater im Himmel, das wünschen wir uns, dass der Gottesdienst nicht aufhört. Dass der Gottesdienst weitergeht beim Kaffee trinken, beim Austauschen, beim Mittagessen und morgen beim Arbeiten oder in der Schule oder wo wir dran sind. Und Herr, das beten wir, dass du das tust heute und in den kommenden Wochen, wenn wir uns mit dem Jakobus, mit dem Glauben im Alltag beschäftigen, dass du da etwas zusammenbringst, was ganz natürlich zusammengehört. Wir beten darum, Herr, dass du uns zeigst, was das für mich, für dein Leben ganz konkret bedeutet und wo du willst mit uns dran sein, wo du willst noch stärker mit uns mitkommen in Alltag, in Montag, in Dienstag, in alle Wochentage, unsere Familien, unseren Beruf. Und wir beten, dass du all das durch, Herr, wenn das zusammenkommt, dass nicht wir noch ein bisschen grösser und frommer sind, sondern dass dein Name geheiligt wird, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht. Amen.